vorm Buch.
Folge 5 mit Autor Tim Moore beim World Club.
Hallo, hier sind Mats
und Steffi.
Und heute entführen wir euch in Schuss vom Buch in die Welt der Klappräder. Wir reden über den Calmet Klapprad Cup und über den legendären World Club. Und mein Buch heute ist Die unsichtbare Meile von David Coventry, ein Buch über die Tour de France von 1928, wo es um ein neuseeländisches Team geht. 5 Männer aus Neuseeland fahren mit, 5376 Kilometer auf echten Schrotträdern und mit den seltsamsten Klamotten am Leibe, und es ist eine echte Tortur.
Mein Buch heute ist von Tim Moore, heißt Mit dem Klapprad in die Kälte, Abenteuer auf dem Iron Curtain Trail. Mit Tim Moore sprechen wir auch später noch, der ist bei uns in der Sendung und wir haben eine absolute Premiere, denn er ist unser erster Gast in der Sendung.
Yeah, unser erster echter Talk-Gast im Podcast.
Wahnsinn.
Wow.
Zu meinem Buch will ich vielleicht auch noch kurz was sagen. Das ist so eine Art Roadmovie, wollte ich jetzt schon sagen. Das ist ein Roadtrip und zwar komplett entlang des Iron Curtain Trail. Das sind ja 20 Länder, durch die er da mit dem Klapprad wohlgemerkt fährt. Hat ungefähr 3 Monate gedauert und hat schon im März angefangen in Finnland, wo es einfach noch kalt war. Also er hat nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten gemacht und einmal komplett quasi den Bericht, wie er das auf diesem winzig kleinen Fahrrad gemacht hat. Nachher haben wir auch die Chance, ihn zu fragen, warum er das auf diesem kleinen Fahrrad gemacht hat. Aber heute ist ja unser Thema Klapprad.
Genau, und da haben wir jede Menge Leute, mit denen wir darüber reden können, warum man auf so kleinen Rädern fährt. Ich mache das ja auch. Das kann ich ja schon mal vorab verkünden. Ich bin dreimaliger Finisher des Calmet Klapprad Cups. Das ist ein Klapprad-Rennen an der Calmet. Das ist der höchste Berg der Südpfalz. Geht 8 Kilometer mit 8% Steigung bergauf. Und man darf nur mit einem Klapprad fahren, das keine Gangschaltung hat. Und man muss sich verkleiden.
Ja, ist so ein bisschen wie Fastnacht und Karneval mitten im Jahr, im September. Und dazu noch ein bisschen sportliche Performance.
Wobei das Krasse ist, ich bin jetzt dreimal mitgefahren und das letzte Mal waren 1200 Klappräder am Start. Und da habe ich auch gelernt, dass es so Dinge gibt wie ein Tridem als Klapprad und sogar ein Quadrem, wenn das so heißt. Keine Ahnung, heißt das so, Quadrem?
Ich habe keine Ahnung.
Quadruppel?
Mhm.
Quadrupulum?
Bestimmt. Naja, auf jeden Fall, das Viererteil war auch als, ich glaube vor 2 Jahren hatten die sich als Elefant verkleidet und konnten dann auch so mit dem Rüssel Wasser sprühen und so, also ziemlich fancy.
Ja, und für alle, die nicht wissen, wie viel 8% sind, die sollten das mal recherchieren.
Nee, die sollten, ja, recherchieren kann jeder, das muss man mal ausprobieren. Also ich meine, schön fand ich ja, du hast ja ein bisschen trainiert und bist hier auch einmal eine ähnliche Strecke gefahren und da haben die Leute dich schon ganz schön komisch angeguckt.
Also das kann man sagen, wer mit einem Klapprad hier im Schwarzwald Berge rauf und runter fährt und das auch noch in einem Renndress, also so wie man normalerweise auf dem Rennrad sitzt, der wird ziemlich komisch angeguckt.
Renndress?
Renndress. Ich hatte aber auch noch eine Startnummer vorne dran vom Vorjahreskeil mit Klapprad Cup.
Das sah dann VIP aus, oder wie?
Da sind wir gefahren als Schneider und Fliege und ich bin als tapferes Schneiderlein gefahren. Und der Ole ist vorweggefahren als Fliege, im richtig geilen Fliegekostüm. Und das Motto war 7 auf eine Speich. Fand ich gut.
Ja.
Und da ein Jahr davor sind wir gefahren als Evil Scharnivel und Scharnivel Knievel.
Wahnsinn. Aber eigentlich wollten wir dich jetzt nicht als Fahrradheld feiern, sondern vielmehr.
Echt nicht? Ich
war. Oh, komm, come on.
Okay.
Eigentlich wollten wir vielmehr sagen, du hast schon wirklich harte Erfahrungen mit dem Klapprad gemacht. Kannst auch nachempfinden, was Tim Moore bei seinem Trip, der 8500 Kilometer lang war, empfunden haben muss. Jedenfalls partiell. Ich habe ja nur das Buch gelesen, weil, naja, Berge hochfahren ist ja nicht so meins.
Okay, und damit wir jetzt eine richtig atmosphärische Top-Umgebung haben, springen wir einfach mal zurück, weil das ist ja das Geile an so einem Podcast. Wir können
zurück in die Zukunft.
Yeah. Und auch zurück in die Vergangenheit.
Mhm. Klappe die erste.
Genau, wir gehen zurück zum World Club, dem letzten World Club, der in Schopp stattgefunden hat. Am Pfingstsamstag, Schopp ist bei Ludwigshafen, das ist ein Open-Air, also Schopp ist ein Ort. Und in dem Ort gibt es ein Open-Air-Radstadion, das sogenannte Schoppodrom. Und da fand der letzte World Club statt, ein 24-Stunden-Rennen mit 45 Teams à 4 Fahrer. Und die kämpfen nicht nur gegen sich, die Umstände und gegen Schmerzen, sondern auch um den Horst. Das ist wohl, glaube ich, der begehrteste Pokal in der internationalen Klapprad-Szene. Das ist eine vergoldete Statur mit Oberlippenbart. Und gefahren wird auf mindestens 30 Jahre alten 20 Zoll Klapprädern ohne Gangschaltung mit Originallenker. Und die Fahrer müssen laut Reglement top gestylt sein, gut aussehen und über ein Oberlippenbart verfügen.
Auf die Plätze!
Ja, also wir sitzen jetzt hier im Shopodrom, im Fahrerlager. Das ist ein abgetrennter Bereich in der Mitte. Da ist eigentlich normalerweise ein Fußballplatz drauf, so ein Rasenplatz. Und da gibt es zwei Bereiche. Der eine ist für Fritten und Vergnügung und der andere ist fürs Fahrerlager. Wir hocken jetzt im Fahrerlager.
Fritten und Vergnügung klingt ja schon mal sensationell.
Fritten und Vergnügen, ja. Eben hat noch eine Band gespielt. Ich finde den Titel super. Das Leben ist hart ohne Oberlippenbart. Das sind so Titel, die finde ich einfach, das ist einfach...
Das passt zu dir, gell?
Ja, I love it. I love it most, yeah.
Ja, du bist ja auch der Typ, du hast schon dein Leben lang einen Bart.
Also solange ich habe mit 17, glaube ich, nee, mit 16 habe ich, glaube ich, angefangen, mir einen Bart wachsen zu lassen, habe den seitdem nie wieder abgenommen.
Wahnsinn. Prädestiniert ja. Für diesen Job.
Also wenn nicht ich, wer dann? Und ja, wir hocken jetzt hier mit ein paar Leuten, die gerade nicht auf der Bahn sind. Also um uns rum im Schuppodrom wird gefahren, insgesamt 40 Teams. Und die sausen hier immer um uns rum. Bei uns jetzt, wir sind nämlich direkt an der Wechselzone, ist der erste Vorsitzende des Pfälzer Klappverein.
Ja, mein Name ist Peter Zürger, ich bin der erste Vorsitzende vom Pfälzer Klappverein. Jetzt momentan gerade bin ich in der Wechselzone und beobachte normalerweise hier, dass da alles regelgerecht abläuft, dass jeder mit Licht fährt und ja, dass das reibungslos der Wechsel abläuft. Ein Fahrer steht vorne und wartet, bis sein Teamkollege aus der Bahn rausfährt. Und der muss ihn dann abklatschen und ja, dann fährt der andere auf die Bahn auf.
Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen?
Ja gut, wir machen ja schon seit 25 Jahren Klappradrennen. Und 2012 haben vier Teilnehmer von uns, die haben bei einem Straßenkriterium in Herxheim war es, glaube ich, in der Südpfalz auf jeden Fall, sind die mitgefahren und sind gegen Rennräder angetreten und haben da gleich dann den dritten Platz geholt. Und so ist eigentlich dann die Idee aufgekommen, dass wir mal auf der Bahn was machen. Die ersten zwei World Clubs haben wir dann in Ludwigshafen gemacht auf der Bahn.
Für mich wäre das ja nichts. Was für eine Quälerei. 24 Stunden lang strampeln. Ich meine, wechseln die sich ab oder... Wie geht es denn insgesamt?
Ja, hier sind es ja Viererteams. Das heißt, jeder hat dann ungefähr 6 Stunden.
Am Stück?
Naja, also wie sie halt wollen. Ne? Also der Wechselzyklus ist ja, kannst du eine Stunde fahren, ist der nächste dran. Kannst auch eine halbe Stunde fahren. Also ich glaube, das Entscheidende, und da werden wir die Jungs nachher auch nochmal fragen, ist tatsächlich, wie du diesen Wechselzyklus machst. Also ob du sagst, wenn jeder eine Stunde fährt, dann haben die anderen ja immer 3 Stunden Zeit, bis sie wieder dran sind. Das heißt, du fährst lange, aber du hast auch einen langen Erholungszeitraum. Oder du sagst, ich fahre lieber nur eine halbe Stunde und habe dann aber auch nur 1,5 Stunden Ruhe.
Ich glaube, man verliert halt Zeit beim Wechseln, oder? Obwohl, man kann sich ja immer, ich kenne es nur vom Berg hochfahren, stehen bleiben, man erholt sich dann auch recht schnell wieder.
Ja, aber bei 24 Stunden, ich meine, musst du ja überlegen, ne? Wie lange ist dann dein Zyklus zum Schlafen? Kannst du das überhaupt? Und ich meine, du musst ja auch, wenn du von der Bahn kommst, erstmal wieder runterkommen. Das fand ich jetzt zum Beispiel auch, um jetzt mal auf mein Buch zu kommen, hier die unsichtbare Meile, da geht es ja um das Tour de France Rennen von 1928 und ich finde es schon auf dem Cover so toll, das sieht so oldschool-mäßig aus, also die haben halt alle da so diese runden Brillen noch auf dem Kopf und irgendwie Fahrradschläuche umgewickelt über die Schultern, weil irgendwie so, es gab ja jetzt nicht irgendwie so einen Typ, der da aufgepasst hat oder so einen Mannschaftswagen, der die ganze Zeit hinterhergefahren ist, weil also wenn der Reifen geplatzt ist, dann musst du dich halt selber drum kümmern.
Das gibt es aber heute doch, wie heißen die, nicht Bike Buddy, keine Ahnung, wie heißen die Sattelpartner?
Sattelfetter.
Heißen die Sattelfetter, ja, die dein Fahrrad richten und...
Also ich habe nur gehört, dass ein Typ, bei dem ich mal ein Fahrrad gekauft habe, der hat sich vorgestellt, er wäre der Sattelfetter gewesen von Eddie Merckx. Auch ein bekannter Fahrradfahrer aus dem letzten Jahrtausend. Und den Begriff hatte ich auch noch nie gehört. Aber es klingt irgendwie geil. So, ich bin der Sattelfetter von Eddie Merckx und du? Ich bin die Luftpumpe von Jan Ullrich.
Ja, gut. Ich weiß nur, meine Schwester hat Jan Ullrich mal live gesehen und war hin und weg. Das war noch zu seinen guten Zeiten.
Ja, jetzt ist er ja eher weg. Mhm. Ja, also bei dieser, um nochmal auf das Buch zu kommen, das ist, fand ich nämlich total toll, wenn man sich da so reinlebt, und das finde ich ja hier im Shopodrom auch so klasse, die Fahrräder sind halt alt und die sind halt auch auf totalen Krücken gefahren. Und das Tolle fand ich die Idee, als die aus Neuseeland, also es war ein neuseeländisches Team, das bei der Tour de France mitgemacht hat. Und als die dann angekommen sind, also beschreibt er das hier, waren die erstmal total geplättet von den Fahrrädern, also mit was für tollen Fahrrädern da und wie ergonomisch die da drauf saßen, und haben dann wohl alle erstmal ihre Sitzposition angepasst, was hin und vorne nicht funktioniert hat, weil sie das noch nie geübt hatten. Also die konnten gar nicht so fahren wie die anderen, aber hatten dann, weil man das ja so macht als Profi, hatten sie das dann alles so einstellen lassen, haben sich dann, glaube ich, wenn ich es noch im Kopf habe, auch Räder geliehen. Wichtig ist, das muss man zu dem Buch dazu sagen, die Story stimmt. Also das ist zwar ein Roman, aber die Geschichte stimmt. Also es gab dieses Team wirklich. Und diese in dem Buch beschriebenen Etappensiege oder Platzsiege, die stimmen alle. Und auch Unfälle, die da erwähnt werden, also ich habe das mal nachrecherchiert, die gibt's alle tatsächlich. Und auch der Sieger damals, das ist alles korrekt, finde ich sehr, sehr lustig.
Also Bikefitting gab es, glaube ich, in den 20ern noch nicht.
Also ich glaube eher so, setz dich mal drauf und dann machen wir das irgendwie so, dass du da drauf passt. So.
Die haben doch auch alle gepichelt, oder?
Also das fand ich auch krass, ja, dass die, also nicht nur, also abends sowieso. Das beschreibt ja auch super, wenn die abends in die Kneipe gehen, die saufen da ein, zwei Flaschen Weißwein, Rotwein, weil die natürlich Durst haben und hauen sich da Sachen rein, also auch tagsüber irgendwie, so gibt es so einen Stopp irgendwo in einem Dorf, einem kleinen französischen Dorf, und dann trinken die Rotwein und essen so fettiges Hähnchen. Also wo du denkst, okay, ich verstehe, dass die jetzt Hunger haben, aber wie man danach noch wieder aufs Rad gehen kann, um nochmal irgendwie ein paar hundert Kilometer irgendwie da durch die Alpen oder so zu fahren, kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde, glaube ich, nur im Straßengraben hängen und mich übergeben.
Also ich bin auch eher der Typ, ich will, dass es schnell vorbeigeht. Also wenn ich mal einen Berg hochfahren muss, dann ziehe ich den eigentlich hoch, damit der Schmerz schnell vorbeigeht. Aber ich glaube, bei Tour de France hast du einfach keine Chance. Ich habe auch einmal live die Tour de France in Karlsruhe, sind sie einmal über die Grenze rübergekommen. Hm. Das ging aber so und nach 5 Minuten, also davor war noch Riesenparade, weil die waren ja schneller durch, wie du gucken konntest. Es war unglaublich.
Also ich finde die Geschwindigkeiten, die fahren eh krass. Ich habe das mal in den Alpen versucht, den Schnitt mit dem Motorrad bergrunter zu fahren, den die mit dem Fahrrad runterfahren. Ich bin nicht annähernd dahin gekommen. Ich bin, glaube ich, einen 50er Schnitt geschafft und die sind mit 70 oder so runter. Und selbst bergauf hatten die irgendwie einen 18er Schnitt. Und das war schon schwer hinzukriegen mit dem Motorrad.
Aber gab es nicht auch mal so einen Film, wo irgendwelche Jamaikaner bei einer Bob-Weltmeister werden wollten?
Cool Running.
Genau, Cool Runnings.
Ja, also wenn die jetzt noch nicht mit einem Bob, also die hatten sich ja, glaube ich, auch irgendeinen ganz alten Bob geliehen, wenn die jetzt mit Schlitten runtergefahren werden. Also ich glaube, so kann man sich hier die unsichtbare Meile vorstellen, das erste Radrennen, die Tour de France da von 28. Also so denkst du, es geht alles nicht. So. Und, aber es ist die Frage, also was ich da krass fand bei den Klapprädern. Also die dürfen ja hier bei den Klapprädern einmal die Übersetzung ändern. Also du darfst keine Gangschaltung haben, aber du kannst die Übersetzung ja frei wählen. Und was ich mir auch total krass vorstelle, ist, wie du überhaupt mit den kleinen Rädern schnell fahren kannst.
Wahnsinn, wenn du diese Geschwindigkeit noch nicht mal mit dem Motorrad hingekriegt hast, wie schnell die da gefahren sind. Tim, du bist ja durch 20 Länder fast 8500 Kilometer gefahren. Bist du insgesamt wirklich schnell gefahren oder was spielt Geschwindigkeit für dich eine Rolle?
Part of me feels I'm the worst person you could ever ask that question, because I never really tried to go too fast. I think the fastest I've been on a bicycle was on my MIFA 900, and it was in Germany, going down this really, really, really big hill, and I went, I think it was 69 kilometers an hour. That was quite something. So I'm quite good in some ways at managing a MIFA under high speeds. But well, it is. I mean, I think the main problem with the small wheel bicycles is to turn your legs fast enough to go fast. So I think you need to do some high speed interval training to get your leg speed going. And the other trouble is that, of course, it always, on a small bicycle, it always feels like you're going much faster than you really are. I always think that, you know, it feels your legs are turning really fast and everything's wobbling about, and you think, and then you look at your speedo and you're going like 19 kilometers an hour or something. So you need to have the mental strength not to get depressed and demoralized by how slowly you're going in comparison to how fast you think you're going.
Ja, langsam ist ja hier gerade nicht das Problem. Ich habe eben mal geguckt, weil die Bikes hier, die rumfahren, die sind ja alle mit einem Tracker ausgestattet. Das heißt, man kann vorne am Ziel und Start, den kann man genau sehen, wie schnell die fahren, was die für Rundenzeiten haben, wie viele Runden sie überhaupt schon gefahren haben. Und der Schnitt liegt momentan hier in den Top-Teams bei 38 Stundenkilometer. Die müssen gut im Cardio-Training sein, oder?
Also meins wäre es nicht. Bei mir ist es lieber, wenn es schnell vorbei ist. Wie motiviert man sich denn dafür?
Ich bin der Peter, eigentlich ein Synonym für Karol Klapowski von den Klapolskis. Es ist gänzlich anders, als ich es bis jetzt gespürt habe. Es ist immer wieder neu, es tut immer wieder weh. Und das ist ja auch der Hauptgrund, weswegen wir hier sind. Dass es immer wieder weh tut, dass wir daran erinnert werden. Dass Klappräder wehtun.
Was ist deine Taktik?
Sei vernünftiger als im letzten Jahr. Mute dir nicht so viel zu. Und deswegen haben wir die Wechsel ein bisschen kürzer gestaltet zu Beginn und jetzt in der Nacht natürlich auf eine Stunde verlängert. Also eine Stunde Fahrzeit pro Mannschaftsteilnehmer hier, pro Mannschaftsmitglied. Ich bin im letzten Jahr die erste Stunde mit einem 37er Schnitt gefahren. Danach konnte ich mich anderthalb Stunden nicht bewegen und das ist nicht übertrieben. Und ich habe wirklich... Ich war kurz davor, mit dem Beten wieder anzufangen, weil es so fürchterlich war. Deswegen haben wir jetzt die ersten Wechsel ein bisschen kürzer gestaltet. Erst kommst du halbtot aus der Runde, dann bist du froh, wenn du ins Zelt kommst und dann bist du eigentlich auch schon wieder dran. Das ist die Hölle.
Yeah, well, you know, if I was somebody who was used to riding really fast on very expensive bicycles, I would have found it so frustrating every day I couldn't have started. Because I'm quite a sort of slow and steady cyclist, that didn't trouble me too much. I think because I started in Finland and it was in March and kind of winter hadn't really finished. In fact, just before I arrived, winter really, really got started again. And there was like, you know, kind of a meter of snow. And I had my little Garmin. It always is quite funny putting all of this kind of high-end technical equipment on this MIFA 900. So I had my Garmin sort of sat nav, and it was telling me at the end of the first two or three days, I think my average speed was something like 9.8 kilometers an hour. I mean, I could, if I really tried, I could walk faster than that, because I took this little map of the whole route, the whole of EB13, all 8,800 kilometers, and I had it laminated, and I took a special pen, so I was going to kind of mark my distance every day. And after two or three weeks in Finland, I barely done a little dot on the tiny thing on this map, and I just looked at the rest of it, and I thought, I'm never going to finish this. But at least when the snow melted, it got a bit easier. And in the end, actually, if you just wake up in the morning and you say, I'm going to ride this bicycle, even the worst bicycle in the world with no gears or whatever else, if you ride all day, even if you're not in very good shape, it's quite hard to do less than 100 kilometers if it's not actually snowing. So in the end, I took a long time. I think in the end, my overall average speed was something like 16 kilometers an hour. I can't remember. It was something like that. But if you do that for 6 or 7 hours, you do 100 kilometers. So once you're doing 100 a day, at least you kind of you get a sense of, you know, I may finish this before I die.
Wie ist es beim Lesen?
Hart, total hart. Das erste Kapitel, da denkt man ja schon, er stirbt jetzt an Erfrierung. Es ist halt so, er verbraucht so viele Kalorien am Tag, obwohl er ja nicht weit kommt, weil ich meine, du musst ja erstmal mit diesen kleinen Reifen auf diesem Untergrund Schnee klarkommen. Und also man denkt schon im ersten Kapitel, man stirbt mit ihm. Also man denkt so, der zieht sich gleich aus und stirbt an Unterkühlung. Also es ist so, der Einstieg ist schon relativ krass, wo man sich fragt, wie will er das Ganze noch toppen? Und was ich an dem Buch so schön finde, ist einmal, er nimmt einen mit auf diesen Roadtrip quasi und man leidet so mit ihm. Also er steigert natürlich die Geschwindigkeit, die Länder verändern sich, es wird dann auch ein bisschen anders. Ich meine, er lobt ja Deutschland über alles, weil da die Straßen einfach mal so sind, dass er den Schnitt total hochziehen kann. Und toll ist auch, das ist ja so schon ein Stück weit vielleicht auch ein politisches Buch, weil er natürlich immer mal wieder von Osten nach Westen und diese ganze Problematik aufgreift, die da stattfindet. Insofern, also ich fand das extrem spannend zu lesen, weil es halt verschiedene Faktoren mit sich bringt und dann eben auch so diese nationalen Stereotype irgendwie ganz schön bedient. Die Leute, die er da trifft, mit denen er da spricht, was er mit dem Fahrrad erlebt, wie er angeguckt wird mit diesem kleinen Fahrrad. Also es ist wirklich, ich finde es ein total tolles Buch. Und ich bin nicht der weltgrößte Radfahrer.
Okay, also wenn du sagst mitnehmen, ich finde, also dieses Mitnehmen, mich hat das Buch mitgenommen, also die unsichtbare Meile, weil du leidest, genau wie du es gerade beschrieben hast, du leidest einfach komplett mit. Und wenn der erzählt, wie er da mit diesem totalen Kackfahrrad, und da treffen sich die beiden wahrscheinlich, ja.
Ach, er liebt sein Fahrrad. Also das ist ja, glaube ich,
das tun die so. Auch. Also die lieben ihre Fahrräder, aber sie wissen halt, also es ist halt irgendwie, es ist ja für die damalige Zeit schon High-End oder keine Ahnung, was man da als High-End hat, aber das ist halt irgendwie so, es funktioniert halt alles nicht. Und trotzdem sind die ja die ganze Zeit auf diesem Fahrrad. Und also ich meine, da entwickelst du ja immer so eine, weiß ich nicht, Hassliebe oder, ne, du bist ja, die meiste Zeit bist du auf diesem Fahrrad. Und dir tut, wenn du dieses Buch liest, irgendwie nach zwei Kapiteln, tut dir gefühlt auch der Hintern weh. Und du nimmst ab beim, also es ist vielleicht auch ein geiles Abnehmbuch, du nimmst beim Lesen eigentlich schon ab, weil diese Anstrengung, die die beschreiben, ne, genau wie du es auch gerade bei ihm, beim Tim sagst, die ist halt krass. Also es ist halt einfach, und die essen alles, was sie irgendwo finden, wo sie irgendwo reinschlagen können, alles wird mitgenommen, damit irgendwie Kalorien reinkommen.
Ja, das ist schon so ein bisschen Beschaffungskriminalität. Also ich glaube, er hat auch so, das fand ich auch ganz lustig, in dem Buch sind immer mal wieder Bilder von Twitter, und der hat quasi so einen Test von Energy Drinks. Ich meine, klar, wenn du Kalorien reinhauen willst, dann ist sowas wie, ich will jetzt keine Marken nennen.
Red Me.
Genau. Ideal. Und dann kannst du aber auch diese ganzen, was weiß ich, wie Red Bull in Bulgarien heißt. Das ist, glaube ich, auch wirklich total gut.
Was ja total schön ist, also was einen ja eigentlich voll motivieren sollte, mal sowas zu machen, ist...
Ich würde sowas gern mal machen.
Du kannst ja den ganzen Abend dann quasi essen, was du willst. Von Pizza über Hamburger über Schokolade. Im Grunde alles, was du irgendwie schon immer mal in großen Mengen essen wolltest, weil die Kalorien verbrennst du am nächsten Tag ja sowieso wieder komplett.
Ja, aber krass finde ich, du musst halt erstmal was finden, was offen hat. Ich meine, der hat einfach nicht so viel Dinge mitgenommen. Also dann sind wahrscheinlich sowas wie irgendwelche Schokoriegel oder Energy Bars retten dir dann irgendwie noch das Leben bis zum nächsten Restaurant. Und jetzt Finnland im Winter, ich glaube, die Restaurantdichte ist da auch nicht so hoch gewesen. Genauso wie, was weiß ich, in Lappland oder so.
Oder 1928 auf dem französischen Land.
Ja, da kann ich mir noch vorstellen, dass du wahrscheinlich dann zu irgendwelchen Bauern gehen kannst. Da musst du auch wieder wahrscheinlich Geld dabei haben oder keine Ahnung.
Französisch können oder halt ja, überhaupt als, die Landessprache
ja,
können.
Ja, ja, das ist natürlich...
Ich glaube, da wird es schon schwierig hier. Ich glaube, die neuseeländischen Freunde hier, die konnten kein Wort Französisch.
Ja, mit Hand und Fuß. Ich sage nur Baguette Magique. Ja.
Baguette Magique?
Heißt Zauberstab auf Französisch.
Oh, Baguette Magique, Zauberstab.
Ja.
Und welches Rennen sollen wir dann fahren oder wo willst du langfahren?
Ich glaube, ich fände es schon ganz spannend, so Teile von diesem Iron Curtain Trail zu machen, aber vielleicht ein bisschen die harmloseren, und zwar sowas wie Österreich und dann vielleicht noch Ungarn, so in die Richtung.
Auf dem Klapprad,
dann,
oder?
Nee, ich hätte gern ein richtiges. Wenn du willst, kannst du ein Klapprad nehmen.
Okay, und dann machen wir aber auch so taktische Spielchen mit belgischer Kreisel zu zweit, dass man immer sich die Führungsarbeit wechselt, im Windschatten fahren kann und so.
Und der Erste bestellt Bier.
Der Erste, der da ist, bestellt Bier und der Zweite kann es dann trinken. Das finde ich gut.
Oh.
Ja, ich bin mit dem Klapprad dann natürlich immer hinter dir.
Ja.
Also das fand ich übrigens auch toll. Die haben hier versucht, die Neuseeländer, die haben natürlich auch versucht, taktisch zu fahren. Und es hat halt hinten und vorne nicht funktioniert, weil die alle ein so krasses Leistungsgefälle in der Gruppe hatten, dass die wollten dann halt einen dazu bringen, den Teamleader, dass der halt das Ding gewinnt oder zumindest mal eine Etappe gewinnt. Aber die sind halt immer alle verreckt, weil sie halt irgendwie nicht in der Lage waren, dieses Tempo der anderen mitzuhalten oder dann auch wieder einer zurückgefallen ist, weil was kaputt war. Und was ich jetzt auch echt krass fand hier, das ist mir jetzt mal aufgefallen in den letzten Runden hier auch schon, dass die ja hier auch so, ich weiß nicht, ob das Ding wirklich belgischer Kreisel heißt, aber dass der Führende immer nach einer Runde so rausgeht,
und sich dann hinten an der Kette wieder anschließt. Und also ich denke mir, dass hier, und das können wir jetzt mal in die Runde schmeißen hier, wie sieht es mit Taktik aus bei so einem Klapprad-Rennen? Das ist ja irgendwie jetzt auch mal was Spezielles.
Klar ist, der stärkste Fahrer von uns, der guckt, dass er halt immer ein, zwei Runden rausschnippelt. Ja. Ganz wichtig halt, dass wir eben beim Fahrerwechsel nichts verlieren. Ja, und dann müssen wir eigentlich gucken, dass wir vorne dabei sind und das Tempo mithalten. Ich meine, Führungsarbeit muss jeder übernehmen, sonst darf er vorne nicht mitfahren. Die schmeißen wir kategorisch raus. Also wenn ihr mit jemandem meint, dann müsst ihr nur hinten dran lutschen. Und das fällt uns dann auf, dann fliegt er raus aus der Frontgruppe, ganz klar.
Wahnsinn, belgischer Kreiselwechsel. Das ist bei Tim wahrscheinlich eine Runde härter gewesen, weil Tim, du bist ja alleine unterwegs gewesen. Kurzfristig hast du mal deinen Sohn mitgenommen und der war auf einem normalen Fahrrad und ich glaube, du hast gehofft, dass er Windschatten für dich gibt. Dem war wohl nicht so. Du hast ja eher den Seitenwechsel Ost-West gemacht. Du bist ja den Iron Curtain Trail runtergefahren. Das heißt, du bist die Grenzlinie der ehemaligen Ostblockstaaten entlang gefahren. Wie war das so für dich?
Well, yes, it was interesting because obviously, again, when I talk to my children and they think that 1989 seems like, you know, 4,000 years ago. But to me, that seems still like modern history. But it is quite a long time ago. So I didn't expect it to be divisions between the old East and the West to be very obvious. But they were very obvious and in some quite surprising ways. So on one level, sometimes you'd be on a cycling on a nice, smooth bit of, you know, tarmac asphalt, and then it would become like a cobbled street. And then, oh, okay, I'm probably just crossed into the east because they still have a lot of cobbled streets there. And, you know, sometimes there would still be, 5 kilometers of just open kind of countryside in the middle. And you realize, oh, this is the old kind of exclusion zone they used to have on the other side of the border. One thing I hadn't expected, which I discovered, was that when people started coming out and waving and say, you know, kind of being really cheerful and smiling and happy to see me, I realized that was, again, particularly older people, that I was probably crossed into the old east, because people who lived in these border areas, because, you know, in the DDR era, they were not allowed to have guests. There were no kind of no strangers, no visitors. So the older people are still find it quite, you know, kind of a new thing for them to see a new face. I mean, maybe I was reading too much into it, but it was that was fun. I enjoyed that.
Also bei den Kollegen um uns rum verstehe ich ja den Anreiz, sowas zu machen. Ich meine, der Horst, das ist natürlich ein Preis, den willst du haben. Und bei den Jungs hier, die Tour de France gefahren sind, verstehe ich es auch. Das war so ein Radfahrer-Lebenstraum. Aber wie kommt man auf die Idee, mit dem MIFA 900 den Iron Curtain Trail, der jetzt nicht gerade kurz ist, zu fahren?
So I heard about the existence of this new cycle route, the Eurovelo 13. Which was the Iron Curtain Trail. I think a journalist asked me what I thought about this new route. I'd never heard of it, so I went and looked it up. Yeah, it sounded like it was an amazing kind of just a physical undertaking, but also a kind of cultural, social, historical, political undertaking. Because, you know, somebody of my age, I mean, I'm 56 now, so I was probably like 52 or something when I did that ride. A child of the Cold War. I mean, maybe not as much as people in Germany, but still, it was something that cast a great shadow over the first half of my life, really. And you know, I've got 3 children who are in their kind of, you know, they were sort of 19, 20 at the time. And for them, they don't have any understanding of when I was talking about the Cold War. It's like my dad telling me about World War One or something. It means nothing to them. And I just sort of thought, well, yeah, that would be a really interesting exercise for me to go and undertake this. And of course, because I always like to have an authentic machine for these rides, then, I mean, I think the first thing I did, I thought, like, what would be a good bicycle to do this great long ride on? And almost immediately, I came across the MIFA 900. And I just thought, this is just perfect. But when I did find out about this bicycle, of course, because I've kind of accidentally become this, you know, that I write books about cycling. I'm not really, you know, day to day, I'm not one of these kind of middle-aged men in Lycra who goes out and does lots of cycling and spends lots of money on new bicycles. But I do, because I've written books about cycling, I know lots of these people. And they all said to me when I showed them the pictures of the MIFA 900, They said you will never you the first lake you come to, you will throw that bicycle into the lake. You will hate that bicycle. You will never ever do more than 2 days riding on it. So it was a challenge to prove them wrong. Because I'm not a real cyclist, it didn't bother me. I thought it was a great bike. I've still got it. I still ride it almost every day.
Ja, das MIFA 900 ist ja aus der DDR. Dann lass uns doch mal über dein Fahrrad reden.
Ein altes DDR-Fahrrad.
Ja.
My expectations of DDR engineering were quite low. We're all the victims of propaganda in one way, and I thought maybe my preconceptions about what the kind of bicycle that the DDR may have produced was going to be terribly unreliable and, you know, not the idea of cycling this little thing, which was really, I think the MIFA was designed really to go around a kind of camping site, and you would go and get your little bottle of beer and some bread at the shop at the campsite and then go back to your tent or your chalet or caravan or something. And it seemed ridiculous that I would attempt to do 8,800 kilometers on this bike. And I fully expected it to break in half, really. And in some ways, because I'm trying to write a book which is, you know, full of funny adventure, I thought I was almost hoping the bits of it would just fall off and I would find myself in terrible trouble because this machine let me down. But it never really, I had one puncture, and that was in the snow in Finland. I still don't understand that. Nothing went wrong with the bike because I expected it to break. I mean, literally, people said, look at the design. It's an open frame. We'll just break in half. In a moment of weakness, I got somebody to help me put a crossbar to make it into a stronger frame. And maybe that was a good idea. It probably was a good idea because I did, you know, I did have quite a lot of luggage and, you know, kind of, so it was quite a lot of weight to put on it.
Okay, wenn hier übrigens ein Fahrrad kaputt geht, ein Klapprad, was natürlich ganz selten vorkommt, gibt es hier den German Bicycle Repairman, Dr. Klapp.
Dr. Klapp, Dr. Klapp, das Klapprad ist tot.
Das ist das Schlimmste ja hinter sich. Aber bisher ist noch nichts auseinandergebrochen und da kommt auch gerade mal wieder ein neues Gesicht um die Ecke. Matthias vom Team Capri-Sonne. Zumindest haben sie die Klamotten an. Was sind für dich die Tücken des Klappradfahrens, wenn es nicht auseinanderbricht?
Ja, man kriegt halt sehr viele Avancen gemacht und so. Also man steht in der Öffentlichkeit und Frauen stehen drauf. Das ist vielleicht so ein Nebeneffekt, das geht einher.
Aber als Klappradfahrer hat man auch
sehr viel Umsatz.
Umsatz? Okay, dann nur mal, um das zu verifizieren. Wen haben wir hier?
Ja, hallo, ich bin der Jan, Fahrer im Team des Capri-Sonne Klapprad Power Teams. Klapprad ist ein besonderer Sport, da machen halt nur harte Männer mit. Und vor allem nur Männer mit Oberlippenbärten. Und darauf stehen die Frauen. Man braucht das richtige Scharnier und die richtige Bartwichse.
Und man muss halt auch gut aussehen, aber das geht ja einher.
Ja, Klappradfahrer sehen ja wahrscheinlich eh schon gut aus.
Ja.
Und dann noch mit Bart.
Ja.
Dann formt dieser Sport wahrscheinlich einen extrem sexy Körper.
Ja.
Bart. Ich höre immer nur Bart. Was soll das eigentlich?
Das Leben ist hart. Ohne Oberlippen.
Das hat damit zu tun, dass das Klapprad sinnbildlicher für die 70er ist und in den 70er Jahren entstanden ist. Es war ein kleines, bequemes Fahrrad, was man überall mit hinnehmen konnte, was sich jeder leisten konnte. Und typisch für die 70er Jahre war auch der typische Oberlippenbart, wie man ihn auch viel von Polizisten damals kennt.
Mein Cousin hatte auch so einen Oberlippenbart. Der war Polizist in Bottrop, in Gelsenkirchen. Und der hatte auch so einen richtigen, wie heißt das, Pornobalken. Nee, der hat nicht, stimmt gar nicht. Ein Pornobalken hat er nicht, das war ja eher so Magnum-mäßig. Nee, der hatte einen Schnäuzer, so einen richtigen klassischen Schnäuzer. Und Bartform, das habe ich ja jetzt hier auch schon im Shopodrom gesehen, gibt es viele und habe mich mal vorhin nochmal umgehört. So. Allein um die, ich finde die Namen einfach schon klasse. Backenbart, Pornobalken, Schnauzer, Walrossbart, ich habe das halt erstmal aufgeschrieben, Schenkelbürste, Chaplin und Clark Gable-Bart, Vollbart, Seemannsbart. Und jetzt ist die Frage auch nochmal hier an die versammelten Klappradfahrer. Dürfen alle Bartformen mitmachen?
Nein, deshalb gibt es ja die Oberlippenbartverordnung. Die definiert genau, wie so ein Oberlippenbart auszusehen hat. Und wer sich an die hält, der ist absolut im Raster.
Na toll. Und ich? Kann ich jetzt trotzdem mitmachen?
Natürlich. Deshalb sieht die Oberlippenbartverordnung auch die Bartwuchsunfähigkeitsbescheinigung genau die vor Frauen ohne Damenbart, ja, die das nachweisen können, dass ihnen definitiv kein Damenbart wächst. Die bekommen von unserem Amtsfriseur diese Bescheinigung und dann dürfen sie auch ohne Bart bzw. müssen mit angeklebtem Bart dann fahren. Und Nicht-Bartträger, denen also partout kein Bart wachsen will.
Zum Beispiel,
ja.
Alfons V.
Ja, der quält sich jedes Jahr immer sehr mit seinem Bartwuchs. Also das ist grenzwertig bei ihm. Er wird eventuell so eine Bescheinigung dann auch bekommen. Müsste ich dann aber auch einen Bart ankleben.
Okay. Man munkelt ja, dass wegen Alfons V überhaupt die Bartunfähigkeitsbescheinigung entstanden ist.
Ja. Da wird drüber geredet, ja. Und es gibt sogar Leute letztes Jahr, die sollen sich so eine Bescheinigung erschlichen haben. Ja, doch. Das ist einer, der wollte sich den Bart nicht wachsen lassen und hat behauptet, ihm wird keiner wachsen und hat sich die Bescheinigung geholt. Deshalb sind die Kontrollen in dem Jahr auch viel strenger gewesen, weil sowas können wir absolut nicht durchgehen lassen. Weil 99% von den Leuten hier erleiden Unsägliches mit diesem Bart in der Firma, zu Hause, bei ihren Ehefrauen, bis hin zum Liebes- und Sexentzug. Und wenn dann einer kommt und erschleicht sich sowas, das ist für uns nicht tragbar.
Krasse Verschwörungstheorien.
Ja, dass sich die Leute Bart Unfähigkeitsbescheinigung erschleichen. Das ist
Bart Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Das ist ein völlig neuer Kriminalitätszweig. Es ist Bart hart, würde ich sagen. Es ist Bartha Illich. Könnte da einen Song drüber machen.
Mhm.
Aber Tim hat ein Problem.
Ja.
Hast du ihn mal angeguckt?
Ja, ziemlich nackig im Gesicht, würde ich sagen.
Ja, Tim, du willst hier nächstes Jahr, wie ich... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon offiziell verkünden darf, dass er einen Preis kriegt.
Vielleicht nominiert.
Nominiert. Also wir tun jetzt mal so, als wüssten wir noch gar nicht, ob er den kriegt oder nicht.
Ja.
Aber egal, er muss ja nächstes Jahr hier aufschlagen.
Aber wenn er kommt, dann braucht er einen Bart.
Ja, aber ich sehe nichts, Tim.
I've never had a beard. My wife hates beards. She said, you know, even when I go on my own, if she, you know, I don't even, you know, even though it'd be great not to take a razor, because they're quite heavy, electric razors. I would love to grow a beard, but she sometimes comes out to meet me. And if I had a beard, she would just turn around and go home again.
Okay, hartes Los, aber da kommt gerade, wir hatten es eben noch von, hier kommt um die Ecke, Alfons V. vom Team Klabber. Im hautengen, goldenen Anzug. Und auch da, wie eben schon verkündet, wir haben ja die Verschwörungstheorie gerade auf den Tisch gebracht.
Ich sehe bei ihm auch keinen Bart.
Das ist, also dieses bisschen Goldflaum da über der Oberlippe, das ist ja wohl nicht ernst zu nehmen. Aber darfst trotzdem mir mitfahren. Das ist jetzt so ein bisschen für Tim vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass sowas hier, das ist ja höchstens, das kriegt man doch in 3 Tagen hin hier. Aber okay, komm, wir wollen jetzt mal wissen, du bist gerade beim Rennen gewesen, wie war's?
Es war ziemlich einfach, ich bin 40er Schnitt gefahren, hab mich ziemlich gelangweilt, ich wollte dann den Speed nicht erhöhen, ich wollte die einfach alle nicht irgendwo frustrieren. Also für mich war es easy, ich bin 10 Jahre, ich bin nicht geschmitzt, gar nichts.
Liegt es auch an dem komplett goldenen Outfit mit goldenem Helm, goldenem Fahrrad und Fuchsschwanz?
Absolut, ja. Also das ist alles aufeinander abgestimmt und mein Anzug, das ist quasi Swingerclub-Wear. Im Swingerclub kann es ja auch mal heiß zugehen und deswegen ist es so Gore-Tex. Das heißt, dass man kommt überhaupt ins Schwitzen. Dieser Suit nennt sich Aero-Suit und wir haben noch ein A vorne dran gesetzt. Für uns ist der Aero-Suit. Verstehen Sie den Wortwitz? Gut, ne?
Ja, der ist gut, ja.
Ja, ja. Mhm.
Jetzt mal die Frage an den Profi und...
Siegertyp.
Genau. Siegertyp, ganz ja, klar. Ja. Bringt das wirklich was oder ist es nur für die Show?
Nee, es ist für die Show. Also ich könnte auch nackt fahren, ich könnte auch rückwärts fahren. Also ich würde so oder so gewinnen.
Okay, da gibt es noch eine Frage, die sich, glaube ich, viele Hörer in solchen Momenten stellen.
Ja.
Weil das Thema Nacktfahren ist ja gerade im Klappradsport immer wieder ein Thema.
Ja.
Da machen sich viele Männer natürlich Gedanken, wie ist die klassische Hodenaufteilung beim Klappradfahren, wenn man nackt fährt?
Die Hodenaufteilung ist es gar nicht unbedingt, einer rechts, einer links. Es gibt ja Männer, die sagen wir, große und kleine haben. Ne? Ich als Siegertyp habe natürlich eine riesengroße und ich wollte nackt fahren, aber ich hatte dann Angst, dass ich ihn in die Kette kriege. Ja, das ist, also die Hoden sind es eigentlich gar nicht. Der Kettenhänger, ja. Ja, ja.
Das sind jetzt ehrlich gesagt ein paar mehr Details, als ich wissen wollte.
Ja, aber da hast du dir doch bestimmt auch noch nie Gedanken darüber gemacht, oder?
Nee.
Aber man muss ja sagen, anscheinend wirkt dann ja schon Klappradfahren irgendwie attraktiv auf Frauen, oder nicht? Wenn man hier so Swingerclub wäre und so.
You wish.
Okay, dann fragen wir mal den, der jetzt 8000 Kilometer durch Europa geradelt ist. Würdest du denn, wir haben es ja vorhin schon gehört, dass also Klappradfahrer sind ja nicht nur Siegertypen, sondern auch attraktiv für Frauen, hat vorhin zumindest der vom Capri-Sonnen-Team das auch gesagt.
Also ich finde, es macht ja wirklich extrem attraktive Waden. Da stehe ich schon drauf.
Okay, also Tim, wie sieht es aus? Sind dir die Frauen auch in Scharen hinterhergelaufen?
Yeah, it was really difficult because they were holding on to the bicycle and I had to kick them away. They were throwing themselves at me. Well, actually, I mean, in a slightly serious note, I think sometimes a bike, you know, a kind of proper racing bike, they're something slightly, they're not a sort of friendly machine, but the folding bike is such a, it looks so sort of cheerful and friendly and everyone is not kind of threatened by you at all. I mean, sometimes it was a disadvantage because I would, at the end of the day, I would go to a guest house or somewhere to kind of find somewhere to sleep. And, you know, by this halfway, when I'd done several thousand kilometers, I was feeling quite pleased with myself that I'd done this on this little bike. I'd done all this way. Woman would come out of the guest house and, you know, she'd say, oh, she would see me in my cycling clothes and she said, oh, you've come a long way. And I would say, well, yes. And then she'd see the bicycle and it would be, oh. And somehow it was almost, I'm sorry to say this, Mats, it was almost too unsexy, this bicycle. No one could believe this was a kind of adventure machine, you know. But that was the appeal. I loved the fact that it looked so unheroic. That was why I liked it, really.
Ich bin ja gespannt, was ist denn eigentlich mit dem Rad passiert? Im Buch steht, du hättest den Direktor der MIFA-Werke getroffen und der wollte dir eigentlich ein neues Fahrrad anbieten und du wolltest es aber mit deinem Original MIFA 900 machen und nicht mit einem neuen. Die haben dir so ein bisschen unterstellt, du könntest dir kein anderes leisten. Er wollte dir auf jeden Fall im zweiten Schritt dein Fahrrad im Museum ausstellen. Hast du das noch oder steht es jetzt schon im Museum?
Oh, well, it was a shame, really, that, well, I don't know if you know this, but I found out sometime after I came home, I was waiting to hear from the MIFA factory, and the guy didn't get back to me. And then I believe that MIFA has now kind of gone out of business, which is a shame. And the guy, this sort of slightly eccentric manager of the whole factory, I guess he lost his money. And I don't know if his bicycle museum even existed. I mean, I was sad because it was so surreal, the idea of having this bicycle on public display in this museum. But at the same time, I was a little bit glad because I didn't want to give it away. I wanted to keep it, you know.
Ja, das war ja ein verrückter Trip durch 20 Länder. Du hast ja selber gesagt, Serbien war deine große Entdeckung. Kannst du jetzt zumindest sagen, insgesamt, da waren sich doch alle uneinig, wie lang der Weg oder wie lang die Strecke ist. Was hat denn dein Garmin am Schluss gesagt, wie lange die Gesamtstrecke für dich war?
When I decided I would do this ride on this route, I got in touch with the European Cycling Federation, who are the ones who decide all of these Eurovelo routes. And I said, yeah, it looks like it's quite a long way. And they said, yeah, it's 6,000 kilometers, we think. I said, oh, that's a long way. And then I found another place that said it was 9,000 kilometers. And I asked them, I said, well, that's a lot more than you said. And they said, oh, well, to be honest, we don't know how long it is. So you're the first person to ride it. So can you tell us when you finish? So that was added, you know, 50% to my expectations.
Ja, also das ist was denen hier nicht passieren kann. Es wird nicht auf einmal 12 Stunden länger, das Rennen. Und wir sind auch schon tatsächlich kurz vorm Ende. Also die Ansage, die in dem Moment, jetzt können wir gerade mal kurz bevor es hier zu Ende geht, weil noch fahren sie, können wir den Peter, der rödelt hier auch gerade wieder rum, mal kurz fragen. Peter, du siehst etwas gestresst aus. Wie war es bisher?
Ja, lief bisher sehr gut. Gab keine Schwierigkeiten. Teilweise waren die Sättel etwas glatt, waren vereist. -2 Grad hatten wir gehabt. Sie sind etwas rumgerutscht auf ihren Sätteln. Aber ansonsten ging das ganz gut runter so. Morgens gab es ein bisschen Unmut von den Fahrern, weil zu wenig Regen war. Es ging 15.30 Uhr, hat etwas Sprühregen eingesetzt. Und das sind die Forderungen nach Geld zurück. Dann auch zurückgegangen und ja, ich war jetzt gerade bei unserer Band Elf Morgen, haben uns schon mal Geschenke geholt für die Sieger, Apfelschnaps aus Hessen, auch wieder ein Beitrag zur Völkerverständigung, Saargebiet, Hessen und der Pfalz. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden, waren jetzt gerade ein bisschen im Stress, weil wir die Siegerehrung noch etwas improvisiert hatten. Jetzt wissen wir genau, wie es funktioniert, wenn der Hubschrauber landet, wann die Band einsetzt, wann die Moderation einsetzt, wann die Kinder die Medaillen verteilen, in welcher Reihenfolge die Pokale ausgegeben werden. Muss schon ein bisschen ins Detail geplant werden, sonst wird es hektisch dann irgendwie am Schluss und wir versuchen, das möglichst einfach aussehen zu lassen, die Sache.
Applaus für die Mannschaften! Da sind Titi! Die 24 Stunden von Schopf sind beendet. Großartiger Sport wurde geboten. Es war einfach toll.
Ja, damit können wir da auch jetzt das offizielle Endergebnis verkünden. Auf Platz 3 sind die Dampfdoraden. Platz 2 geht an das Klapprad Power Team. Und Sieger sind Clap Sabbath. Yeah, und die sind in den letzten 24 Stunden insgesamt 1897 Runden gefahren, was 853 Kilometern entspricht.
Das sind ja eigentlich nur 10% von dem, was Tim gemacht hat.
Ja, dafür machen sie hier aber irgendwie schwer einen auf dicke Klapprathose, oder?
Auf jeden Fall.
Nochmal in Ruhe einen Scharnierentee trinken. Und dann wird der Preis überreicht von afrikanischen König Bansa, der übrigens nebenbei, den kennt auch der ein oder andere, ist Automechaniker in Mannheim. Aber ich glaube, jetzt ist so ganz klassisch die Zeit, wo wir mal in die Siegerzone gehen müssen und einfach mal fragen, wie es für die Sportler war.
Das war wirklich wieder eine Wucht. Also das verarbeitet man dann auch erst hinterher. Das ist wie bei so einem Olympiasieger oder bei so einem Weltmeister, ne? Der hatte die gleichen Probleme. Wenn man dann die Schmerzen vergessen hat, so nach so 2-3 Tagen, dann denkt man so, ach, war das gut.
Ja, einfach klasse. 3-2-1, endlich hat es gereicht. Dritter Platz in Berlin. Zweiter Platz im letzten Jahr hier und endlich hat es für den Sieg gereicht.
Also was halt für uns entscheidend war, wir haben am Anfang das Tempo saumäßig hochgehalten. Ja? Also ich sage ja, auf die erste 164 Runde in der ersten 2 Turns ein 38-11er Schnitt gefahren. Also richtig das Tempo forciert, dass das gleich mal gepasst hat. Nee, und dann natürlich, was ganz entscheidend war natürlich, dass die beide Wechsel. Wir haben enorm aufgepasst, dass wir beide Wechsel keine Runden verlieren. Wir haben halt rucki-zucki 4 Runden rausgefahren gehabt, schon relativ früh. Und dann nachts, also ich sage mal, die Nacht trügt, das war letztes Jahr auch schon so. Da fällt das Tempo im Endeffekt ein bisschen in den Keller. Und ich sage mal, dann kann man auch allein einige Runden rausfahren. Und das war natürlich auch noch unsere Taktik, dass wir im Endeffekt nachts halt dann schon mal Gas geben und mal 2-3 Runden nachts rausfahren.
Nachts fahren finde ich, also, boah, hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
Ich finde sowieso so eine 24-Stunden-Sache, ganz ehrlich, zum Zuschauen finde ich es irgendwie in Etappen ja super geil. Und ich meine, wenn ich mich mal kurz zwischendrin hinlegen kann, was sich dann natürlich als absoluter Vorteil rausstellt, kann man sich das Ganze, ich will nicht sagen antun, aber mal geben. Die Band finde ich auch super.
Band ist super. Elf Morgen ist auch eine befreundete Band von einer Band, die ich auch sehr, sehr gut finde, und zwar von Kapelle Petra. Und die haben wir mal zusammen in Köln gesehen, falls du dich daran erinnern solltest. Ja. Und da waren die nämlich als Vorband. Und das Lustige fand ich, da kannte ich die noch nicht. Und also ich kannte den Song, aber ich hatte die Band noch nie gesehen. Und irgendwie auf einmal dachte ich mir, was ist denn das? Das kennst du doch. Und dann haben die Das Leben ist hart ohne Oberlippenbart in Köln im Underground gespielt. Als Vorband zur Kapelle Petra. Und ich glaube sogar, dass die Band eine Supportband ist für Kapelle Petra. Was ich auch schon wieder total lustig finde.
Super.
Ja.
Also wir tun hier jetzt noch mehr zur Völkerverständigung, nicht nur unter den einzelnen Bundesländern, sondern auch zwischen Deutschland und dem Brexit-Land.
Also quasi auch nicht nur unter den Ländern, die sich hier direkt anschließen an die Pfalz, sondern auch
übers Wasser.
Über See, fast schon über See.
Fast schon über See, ja.
Over Channel, könnte man sagen.
Ja.
Machen Over Channel Meetings.
Mhm.
Okay. Das war es leider schon von hier, vom Shopodrom. Aber wir können natürlich jetzt auch nicht einfach aufhören, sondern wir müssen auf jeden Fall, wenn wir schon mal einen Engländer, den großen Tim Moore hier haben, brauchen wir natürlich jetzt auch noch so einen Schlusssatz für die deutsche Klapprad-Szene, oder?
Was willst du der deutschen Klapprad-Szene noch mitgeben, Tim?
Well, I'm like, since I discovered the whole German Klapprad scene, I was really quite entranced by the whole. It's a wonderful thing to see all these quite unusual people brought together by the love of these quite unusual bicycles. And so, yeah, stay unusual, German Klappradders.
Yeah, let's stay unusual, aber. Es ist vorbei.
Es ist noch nicht vorbei. Wenn das Rennen zu Ende ist, rufen natürlich alle Medien an. Die Weltpresse will wissen, wie es gelaufen ist. Sie hören gerade, mein Telefon klingelt jetzt auch gerade wieder in diesem Augenblick. Weltpresse will wissen, was passiert ist und will die Endstände wissen. Entschuldigen Sie, ich muss gerade rangehen. Pressesprecher World Club.
Also okay, Pressesprecher World Club, das ist auch so ein Job, den will ich auch irgendwann mal, vielleicht kriege ich den irgendwann mal hier. Wenn wir jetzt schon einen Podcast über die Klapper-Szene gemacht haben, Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch da Angebote. Ja, es ist noch nicht vorbei.
Nee, ist noch nicht vorbei. Tim, wie geht's denn bei dir weiter?
I'm going to Spain. So I've done a book about the Tour de France and I've done a book about the Giro d'Italia. So the other grand tour is the Vuelta a España. Really interesting story about the Vuelta because it's kind of the poor relation of the other two. But I found this incredible story about the 1941 Vuelta, which was won by this chap who had spent 18 months in one of Franco's concentration camps and then came out and won this bicycle race. And his whole story is quite something. And after he retired, like lots of old cyclists, he opened a bicycle shop in Madrid and he sold bicycles with his name on it. So I've got one of his bicycles from the 1970s. It is a real bike though. It's got gears and everything. So maybe I'll make some rapidly, but of course it's always the way. When I looked at the route of this 1941 race, it was the longest ever. Like I wanted to start on June the 12th, which was the anniversary when this 1941 race started, but that was not possible. And I hope to get off in July, maybe. I mean, yeah. And it's going to be. It does sound. I find it's a difficult situation with the coronavirus, but I'm thinking in some ways. For somebody of my age, apart from the Cold War, which wasn't a real war, this almost feels, and this is probably an insult to everyone who actually was in a real war, but the whole coronavirus thing is probably the closest I will ever get to experiencing what a war feels like.
Ja, total spannendes neues Projekt. Wir werden dich auf jeden Fall auf Twitter weiter verfolgen. Ich hätte noch eine Frage, weil wir haben super viel über Rennen gesprochen, aber eigentlich sind wir ja auch so ein Stück weit ein Buch-Podcast. Wie hast denn du das gemacht mit all diesen Ideen, den verschiedenen Ländern? Hast du da im Vorfeld das politisch alles recherchiert? Hast du dir Notizen gemacht auf dem Weg dorthin? Wie bist du da vorgegangen?
Yeah, I noticed as I've got older, when I started out the first cycling book I did was 20 years ago. Obviously, that was, you know, that also the technology has moved on. So in those days, I had a little notebook in my jersey. Every time something interesting happened to me, you know, I would get out my notebook and write it in and a funny thought occurred to me or I saw something. And actually, that was quite good, although because when I come back and start writing the book, it at least I have actually written some things down. But at the same time, sometimes I can't read what I've written, or I've got so much sweat all over my notebook that it all becomes unreadable. But what I do now is I do make voice recordings on my phone, which is good in one way because, you know, it means that I can just get all of my thoughts out. Well, there's two bad things about it. Some of the stuff I'm saying is just literally, you can hear me losing my mind with, I'm so exhausted and so tired and so, it's just rubbish. I don't know what I'm talking about. And so, you know, but I also, from the Iron Curtain ride, I came back and I think I had 3,000 voice recordings. It took me about 5 or 6 weeks to kind of transcribe them, to write them up. And by the end of that, I never wanted to hear about this bicycle ride ever again, which was not a good idea because I then had to write an 80,000 word book about it. So it was a bad time to get bored.
Das war Folge 5 von Schuss vom Buch mit jede Menge Klappradfahrern vom Pfälzer Klappverein aus dem Schoppodrom und mit meinem mitgebrachten Buch David Coventry, Die unsichtbare Meile, eine Empfehlung für alle, die mal so richtig beim Lesen Fahrradfahren durchleiden wollen.
Ja, und ich habe mitgebracht, oder wir haben live gehört, unseren ersten Gast Tim Moore mit seinem Buch Mit dem Klapprad in die Kälte, Abenteuer auf dem Iron Curtain Trail.
Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns.
Ja, dann hört auf jeden Fall nächstes Mal wieder rein und einfach liken und weitersagen.
Im Klapprad-Podcast, in der Klapprad-Podcast-App eures Vertrauens.
Klipp, klapp.
Klipp, klapp, Klapprad.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Thank you very much indeed. Bye, bye. See you soon.
Bye.
Bye.
Schuss vorm Buch.